Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts Dispot, gesund und sozial. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Tabea Stoffers und wir sprechen heute über zwei Atemwegserkrankungen, die man früher für identisch gehalten hat, von denen man aber heute weiß, dass es zwei vollkommen unterschiedliche Krankheitsbilder sind. Die COPD, das ist die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, und Asthma. Viel zu beiden Krankheitsbildern kann uns unser heutiger Studiogast erzählen. Axel Braun aus dem Diakonieklinikum Bethesda in Freudenberg ist bei uns. Er ist dort leitender Oberarzt der Inneren Medizin mit den Schwerpunkten Notfallmedizin und Pneumologie. Herzlich willkommen, Herr Braun. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Habe ich das richtig zusammengefasst mit Ihren Funktionen? Das ist ja schon...
Ja, perfekt.
Sehr gut. Asthma und COPD, das sind ja beides obstruktive Lungenerkrankungen. Das heißt, die Bronchien sind dabei verengt. Was unterscheidet die beiden denn voneinander?
Beim Asthma ist die Engstellung der Bronchien anfallsartig, aus heiterem Himmel manchmal. Bei der COPD ist das ein chronisch schleichender Prozess. Auch bei der Ursache muss man ganz verschiedene Aspekte anführen. Bei der COPD sind es in der Regel Schadstoffe, die mit der Atemluft in die Atemwege gelangen und die Krankheit induzieren. Bei uns in unseren Breiten steht an erster Stelle natürlich der Zigarettenrauch. In anderen Regionen spielen andere Faktoren eine Rolle. In Schwellenländern zum Beispiel offenes Feuer oder eben auch bei uns andere Luftschadstoffe, Rußpartikel, auch berufsbedingte Noxen bei bestimmten Berufsgruppen wie Schweißern zum Beispiel. Und beim Asthma ist die Reaktion oft allergenvermittelt. Die betroffenen Patienten und Patientinnen sind jünger beim Erstmanifestationsalter. Sie haben in ihrer Vorgeschichte oft Allergien, Pollenallergie, Neurodermitis, oftmals auch bei den Eltern schon vorhanden, also in der Genese zu beachten, ob Eltern sowas auch schon mal hatten wie Neurodermitis oder Pollenallergie. Oft fängt das an dann mit einem Heuschnupfen. Und es folgt so ein Etagenwechsel nach einigen Jahren. Das ist so der Klassiker.
Also Allergiker haben ein höheres Risiko, an einem Asthma zu erkranken.
Ja.
Und was bedeutet das, wenn man die Diagnose Asthma heute bekommt? Also ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit war das ganz fürchterlich für Familien. Wenn ein Kind, die diese Diagnose bekommen hat, sind die Therapien heute besser?
Es hat sich viel getan, ja. Vor allen Dingen mit der Einführung der inhalativen Kortikoidmedikamente. Also Abkömmlinge, chemische Abkömmlinge vom Cortison. Mit der Einführung dieser Basistherapie war die erste Revolution in der Asthmatherapie erreicht, kann man so sagen. Bisschen salopp.
Und das ist dieses Asthmaspray, was man so kennt, was Menschen dann dabei haben.
Ja, das kann man nicht so verallgemeinern. Asthmaspray, da gibt's halt ganz verschiedene Wirkstoffe. Was die meisten so dabei haben, ist in der Regel ein Notfallspray. Die Basis der Therapie, die findet dann regelmäßig eher zu Hause statt. Also die inhalativen Kortikoide, die sind keine Bedarfsmedikamente. Die sind in der Dauermedikation vorgesehen und sollten nach heutiger Leitlinienlage auch sehr früh zum Einsatz kommen. Nicht wie man das früher meinte, erst später.
Wenn man jetzt hört, Dauermedikation mit Cortison, da gibt's ja bei vielen Menschen eine skeptische Haltung, weil man Nebenwirkungen befürchtet. Wie ist das mit diesen inhalativen Substanzen? Ist das?
Grundsätzlich ist der Vorbehalt berechtigt. Das ist eine Frage der Dosis. Allerdings viel wichtiger bei der systemischen Therapie durch Tabletten oder gar im Anfall intravenös. Die inhalativen Kortikoide sind von der Dosis so niedrig gehalten, dass bei korrekter Anwendung, das heißt nicht bei Überschreitung der maximalen Dosis, mit systemischen Nebenwirkungen nicht zu rechnen ist. Außerdem haben diese Medikamente die Eigenschaft, dass sie kaum resorbiert werden, die entfalten ihre Wirkung im Bronchialsystem. Und die geringen Mengen, die resorbiert werden, werden in der Regel bei der ersten Leberpassage eliminiert.
Was passiert denn eigentlich bei einem Asthmaanfall?
Es kommt ganz akut zu einer Engstellung der Bronchien. Die Betroffenen haben schlagartig Luftnot. Das Ganze unterliegt einer enormen Schwankung. Man spricht von der großen Variabilität der Atemwegsobstruktion. Das heißt, Sie können an einem Tag morgens eine völlig pathologische Lungenfunktionsprüfung haben und im Laufe des Tages, ohne dass Sie was unternehmen, kann die Lungenfunktion völlig normal sein. Dieser Aspekt, hohe Variabilität der Atemwegsobstruktion, ist eines der Kennzeichen für Asthma.
Wenn diese Engstellung so anfallsartig auftritt, dann hilft dieses Corticoid, die Bronchien zu erweitern quasi?
Nein, das Corticoid ist ein Basistherapeutikum. Für den akuten Asthmaanfall benutzen wir Bronchodilatatoren. Das ist eine andere, oder sind verschiedene Wirkstoffgruppen. Die gibt es schnell wirksam und kurz wirksam und die gibt es lang wirksam. Da kann man eingreifen, entweder indem man den Parasympathikus unterdrückt oder den Sympathikus stimuliert. Das werden unsere Zuhörer jetzt nicht unbedingt wissen, was das ist.
Ja, erklären Sie es kurz.
Also alles, was ich so mache, wenn ich auf der Toilette sitze und Zeitung lese, das ist dem Parasympathikus zuzuordnen. Das heißt, der senkt die Herzfrequenz, der macht die Bronchien eng, der senkt den Blutdruck, der sorgt dafür, dass ich Wasser lassen kann und Stuhlgang und der akkommodiert die Augen auf Nähe, Zeitung lesen. Und der Sympathikus, der macht alles Gegenteilige. Das heißt, ich will schnell laufen, ich will viel atmen, ich habe einen hohen Blutdruck, ich habe eine hohe Herzfrequenz. Die Verdauung wird stillgelegt und die Bronchien werden weitgestellt. Und die Wirkung auf die Bronchien dieser beiden widerstrebenden Mechanismen, die nutzt man aus, indem man entweder den Sympathikus nachahmt und stimuliert und dadurch die Bronchien weitstellt, oder indem ich die Bremse bremse, das heißt den Parasympathikus stoppe oder inhibiere und dadurch die Bronchien weitstelle. Das sind die beiden Prinzipien, mit denen wir bronchodilatatorisch arbeiten. Dabei gibt es schnell wirksame und kurzwirksame Medikamente als Bedarfsmedikation im akuten Anfall. Und es gibt langwirksame Medikamente, die man als Basistherapie verwendet.
Und die kommen auch bei der COPD zum Einsatz?
Die kommen auch bei der COPD zum Einsatz, allerdings mit dem Unterschied, dass die inhalativen Corticoide dort erst ganz am Ende der Fahnenstange zum Einsatz kommen, während sie beim Asthma bronchiale Basistherapie ganz am Anfang sind.
Wenn wir jetzt die COPD im Vergleich zum Asthma sehen, beim Asthma ist das ja anfallsartig. Sie haben eben gesagt, das ist sehr variabel. Das heißt, ich kann eine Lungenfunktion in der Untersuchung sehen, die vollkommen normal ist und dann aber im Anfall sehr krankhaft verändert. Bei der COPD ist das anders. Das ist eine chronische Erkrankung. Das heißt, ich werde immer die Krankheit feststellen bei jeder Untersuchung.
Zumindest statistisch gesehen sehr häufig. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt in der Medizin. Es gibt auch COPD-Patienten mit einer relativ guten Reversibilität der Atemwegsobstruktion. Aber der Standard ist das nicht. Der Standard ist allmählich fortschreitend, immer messbar, kontinuierliche Verschlechterung, zwischendrin immer wieder Exazerbationen. Und das Ziel der Therapie bei der COPD besteht darin, die Zahl dieser Exazerbationen zu minimieren.
Das sind akute Verschlechterungen.
Akute Verschlechterungen, meistens im Rahmen von Infekten. An erster Stelle virale Infekte, aber auch bakterielle Infektionen der Bronchien, die dann zu einer akuten Verschlechterung führen. Das Therapieziel bei der COPD besteht dann darin, in etwa den Zustand wieder zu erreichen, wie er vor dieser Exazerbation bestanden hat. Aber die Krankheit ist nicht heilbar. Sie schreitet wenn möglich sehr langsam, aber sie schreitet fort. Das schlägt sich zum Beispiel nieder in einer Risikobewertung, wenn Sie eine Risikolebensversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen wollen. Bei der Risikoprüfung, bei der medizinischen Risikoprüfung, geht ein gut kontrolliertes Asthma ohne Zuschlag anstandslos durch. Sie bekommen Ihre Versicherung sofort. Wenn Sie eine relevante COPD haben, mündet das mindestens in einem erheblichen Zuschlag, meistens in einer Ablehnung.
Die Symptome bei einer COPD, was sind die Hauptsymptome?
Atemnot, Husten und Auswurf.
Also Schleimbildung.
Schleimbildung mit entsprechendem Auswurf. Vor allen Dingen morgens kommen dann Hustenanfälle mit dem entsprechenden Auswurf. Die Patienten husten sich frei, salopp gesprochen, während der Asthmatiker, wenn er einen Hustenanfall hat, sich eher in den Anfall hineinhustet.
In dem Vorgespräch, wir haben ja schon mal miteinander gesprochen über die beiden Erkrankungen, haben Sie auch gesagt, dass Lungengewebe verloren geht bei der COPD, dass das in Bindegewebe umgebaut wird quasi.
Das nennt man Emphysem oder Blählunge auf Deutsch. Und das ist das fortgeschrittene Stadium einer COPD. Das Blöde bei dieser Erkrankung ist, dass die betroffenen Patienten erst Luftnot verspüren in Ruhe, wenn schon große Teile des Lungengewebes umgewandelt sind. Das spielt eine große Rolle bei Programmen zur Raucherentwöhnung, zur Motivation. Die Patienten spüren am Anfang nicht viel davon. Und erst wenn nicht unerhebliche Teile der Lunge umgebaut sind in ein Emphysem, kommen für die Patienten oft subjektiv empfunden schlagartig die Symptome. Dennoch hat sich das über Jahre entwickelt. Zu jedem Zeitpunkt bei einer COPD macht es Sinn, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich hatte Ihnen auch, glaube ich, im Vorgespräch schon erzählt, dass jeder von uns bis zu 1% seiner Lungenfunktion pro Jahr verliert, als Ausdruck eines natürlichen Alterungsprozesses. Bei der COPD, bei Rauchern, werden aus 1% 3-4% pro Jahr. Und das Ziel unserer Therapie muss also sein, diese Patienten wieder an die 1% heranzuführen. Wir können nicht verhindern, dass Lungenfunktion weiter verloren geht. Aber wir können die annähern an die Kurve derjenigen, die nicht rauchen. Ein wesentlicher Faktor für die Behandlung der COPD sind Raucherentwöhnungsprogramme, was leider in unserer Gesellschaft zu wenig beachtet wird.
Also zu wenig Prävention auch.
Zu wenig Prävention, noch viel zu viel Tabakwerbung an sensiblen Stellen, an Bushaltestellen, vor Schulen. Die Tabakindustrie baut darauf, entsprechend Einsteiger zu gewinnen, Rauchereinsteiger zu gewinnen. Da müsste man, glaube ich, aus medizinischer Sicht Kritik üben.
Und es lohnt sich, in jedem Stadium quasi aufzuhören mit dem Rauchen. Jeder Tag ohne Nikotin ist ein gewonnener Tag, ne?
Ja, das ist so. Es gibt ja leider auch Asthmatiker, die im Laufe ihres Lebens anfangen zu rauchen und dann neben ihrem Asthma auch noch eine COPD entwickeln. Früher nannte man das Asthma-COPD-Overlap. Da ist man wieder ein bisschen von abgekommen. Man sagt heute, die Menschen haben Asthma und COPD.
Sie haben gesagt, dass COPD oft sehr spät diagnostiziert wird. Eine frühe Diagnose hat viele Vorteile,
weil man frühzeitig auf die Schadstoffe hinweisen kann und auch frühzeitig, wenn die Entzündungsreaktion in den Bronchien sich noch nicht verfestigt hat und chronifiziert hat, tatsächlich am Anfang, man spricht von COPD Grad 0, eine Reversibilität erreichen kann.
Wir hatten vorhin schon mal den Sympathikus und den Parasympathikus erwähnt und in dem Zusammenhang gibt es Lama- und Laba-Präparate,
ja, genau.
Die bei der COPD zum Einsatz kommen. Können Sie dazu noch was sagen?
Ja, die Lamas wirken auf den Parasympathikus und die Labas wirken auf den Sympathikus und sind langwirksam. Dafür steht das L.
Und bei diesen Sprays? Da haben wir auch drüber gesprochen, dass da manchmal die Handhabung vielleicht nicht genug erklärt wird oder so, ne? Und dass das dann schwierig ist, wenn die Menschen das falsch anwenden.
Ja, da gibt es verschiedene Devices, die auch für verschiedene Patientengruppen optimiert sind. Bei bestimmten Pulverinhalatoren zum Beispiel braucht der Patient einen guten inspiratorischen Flow. Das heißt, er muss noch sehr kräftig sein, um das Ganze überhaupt an den Ort des Geschehens zu transportieren. Und solche Inhalatoren sind bei fortgeschrittener COPD oft in der Handhabung schwierig, weil diese Patienten es nicht fertig bringen, so viel Flow inspiratorisch aufzubringen, um das wirklich zu inhalieren. Und dann gibt es andere Inhalatoren, die wieder für andere Patientengruppen weniger geeignet sind, weil sie den Sprühstoß nicht gut mit dem Inhalieren koordinieren können. Das A und O ist die Individualisierung. Man muss das mit dem Patienten üben. Und das kommt gelegentlich zu kurz.
Also ein Aufruf an alle Patienten, fragen Sie nach, lassen Sie sich das genau erklären und zeigen, wie das funktioniert.
Ja, richtig.
Wir hatten jetzt schon sehr viel über das Rauchen gesprochen, über die anderen Umweltgifte quasi, die jetzt vielleicht berufsassoziiert da sind. Das wären ja Dinge, auf die man eventuell Einfluss nehmen könnte. Und wir haben auch die Lungenfunktion besprochen. Wenn die Lungenfunktion jetzt abnimmt im Normalfall, oder vielleicht auch mit diesem erhöhten Verlust mit 3-4%, ab wie viel Prozent ist denn, merkt der Patient schon in Ruhe, dass er
Also in Ruhe, roundabout 80% der Lungenfunktion sind nicht mehr vorhanden, wenn der Patient Ruhebeschwerden hat. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Vorher treten die Symptome bei schwerer Belastung auf, dann bei mittlerer, bei leichter Belastung und schließlich in Ruhe. Ganz anders beim Asthmatiker, der hat anfallsartig schwerste Luftnot und bei guter Therapie ist der danach von seiner Lungenfunktion wieder normal. Es gibt die Situation bei schwerem Asthma, dass auch eine fixierte Atemwegsobstruktion auch beim Asthma auftreten kann. Das macht die diagnostische Abgrenzung zur COPD manchmal schwierig. Und da müssen andere Faktoren in der Diagnostik berücksichtigt werden, wie man dann sauber ein Asthma von einer COPD trennt.
Und wenn man jetzt betroffen ist oder auch wenn man präventiv was tun möchte, sind Ihre Empfehlungen neben dem gar nicht mit Rauchen anfangen oder wenn man raucht, aufhören. Was kann man noch machen?
Es gibt einen Zusammenhang beim Asthma bronchiale zwischen Stillen und Nichtstillen im Säuglingsalter. Kinder, die nicht 4 Monate ausschließlich gestillt werden oder länger, haben ein erhöhtes Risiko, ein Asthma bronchiale zu entwickeln. Kinder, die in einer Umgebung, die nicht so steril ist, aufwachsen, haben ein geringeres Risiko, Asthma zu bekommen. Das heißt, die sollten auf dem Bauernhof sein, die sollten mit Dreck in Kontakt kommen, die sollten in der Natur sein. Ein Kind, was so vollständig von jedwedem Allergen ferngehalten wird, hat komischerweise ein höheres Risiko, ein Asthma bronchiale zu entwickeln. Dann spielen häufige virale Infektionen im Kindesalter eine Rolle, was die Entstehung von Asthma bronchiale betrifft. Das heißt, gut, man kann Kinder nicht immer von allem fernhalten, aber sehr gehäufte Infekte begünstigen die Entwicklung eines Asthma. Wenn Kinder unter einer Pollenallergie leiden, ist eine frühzeitige Behandlung anzuraten, damit es eben nicht zu diesem Etagenwechsel kommt und aus einem Heuschnupfen dann nachher ein relevantes Asthma bronchiale wird. Bei der COPD natürlich an erster Stelle vermeiden von Luftschadstoffen, in erster Linie rauchen. Und bei bestimmten Berufsgruppen entsprechende Schutzmaßnahmen, Atemschutz, Absaugeinrichtungen und so weiter.
Gesunder Lebensstil, entsprechende Impfungen, das ist wahrscheinlich...
Ja, es gibt klare Impfempfehlungen bei Patienten mit COPD und Asthma, was Pneumokokken und Influenza betrifft.
Hat Covid da auch eine Auswirkung drauf?
Jede Art von Virusinfekt verschlechtert die Prognose bei COPD-Lern. Führt eben häufig zu Exazerbationen und der Outcome der Patienten hängt davon ab, diese Exazerbationen zu minimieren. Jetzt ist es natürlich leicht zu sagen, man soll sich vor solchen Infekten schützen. Also Meidung des von großen Menschenansammlungen in den entsprechenden Jahreszeiten ist für COPDler ein Tipp. Im Bus vielleicht dann doch den Mundschutz tragen. Aber es ist natürlich nicht immer zu vermeiden.
Und mit Asthma kann man heute sehr gut leben durch diese Therapiemöglichkeiten, die es jetzt gibt. Sie haben auch, glaube ich, gesagt, dass es im ambulanten Bereich quasi alles versorgt wird, man die Patienten selten im Krankenhaus noch sieht.
Als ich anfing mit dieser Tätigkeit, hatten wir einmal im Monat einen schweren Status Asthmaticus auf der Intensivstation. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das hat mit zwei Entwicklungen zu tun. Einmal, was ich schon erwähnte, die Etablierung der inhalativen Corticosteroide. Und der zweite wesentliche Faktor sind moderne Medikamente, Reservemedikamente im Stadium 5 nach GINA-Leitlinien. Also Antikörper, monoklonale Antikörper, zum Beispiel gegen Immunglobulin E, aber auch monoklonale Antikörper gegen bestimmte Interleukine, die bei der Asthmaentwicklung eine Rolle spielen. Da konnten Patienten, die bisher schwer oder gar nicht kontrollierbar waren, sehr gut profitieren. Eine ähnliche Entwicklung gibt's auch bei der COPD, aber bei weitem nicht so erfolgreich. Da gibt es mittlerweile auch einen Antikörper oder antikörperähnliche Substanz, das Roflumilast als Reservetherapeutikum bei sehr weit fortgeschrittener COPD. Aber die Erfolge sind überschaubar im Vergleich zum Asthma bronchiale.
Aber die Forschung geht ja immer weiter und es ist zu hoffen, dass man da noch einen Durchbruch bekommt, oder?
Beim Asthma hat sich sehr viel getan. Bei der COPD ist das Problem halt der Umbauprozess. Und dann geht die Therapie in den fortgeschrittenen Stadien eher Richtung Linderung. Zum Beispiel durch eine Lungenvolumenreduktion. Das hat man früher operativ gemacht, macht man heute endoskopisch. Die best etablierte Therapie ist die endoskopische Lungenvolumenreduktion durch Ventile. Das Problem beim Emphysem besteht nämlich darin, dass zu wenig Platz im Brustkorb ist. Das Emphysem dehnt sich aus, nimmt sehr viel Platz in Anspruch. Das Lungenvolumen, was noch hin und her transportiert werden kann beim Ein- und Ausatmen, nimmt ab. Und man kann Luftnot lindern und die Volumina, die hin und her bewegt werden können beim Ein- und Ausatmen, erhöhen, indem man Platz schafft im Brustkorb. Und das macht man, indem man Ventile einbaut, die die Luft rauslassen, aber nicht mehr rein. Und man baut die ein in Abschnitte der Lunge, von denen man glaubt, dass sie ohnehin nicht mehr wesentlich am Gasaustausch teilnehmen können. Eine Methode, die auch bei uns in Freudenberg sehr häufig angewendet wird.
Und das schafft dann sehr schnell auch Linderung bei den Patienten?
Das schafft nicht sehr schnell Linderung, aber viele profitieren davon. Es gibt auch Therapieversager, muss man offen zugeben. Aber das Geschmeidige bei diesen Ventilen besteht darin, dass sie bei Therapieerfolglosigkeit oder bei Komplikationen reversibel sind. Das heißt, sie können die auch wieder entfernen. Mhm. Das ist bei anderen Methoden, die dieses Ziel verfolgen, leider nicht der Fall.
Mhm. Also es ist ein Versuch wert.
Es ist ein Versuch wert. Ich kenne Patienten, die vor der Maßnahme nicht mehr in der Lage waren, alleine zu duschen oder sich in der Ebene nur wenige Meter bewegen konnten und die dann von der Implantation dieser Ventile so weit profitiert haben, dass sie möglicherweise wieder zum Einkaufen gehen konnten, sich selbst duschen konnten, ohne fremde Hilfestellung oder Ähnliches. Ich kenne aber auch einzelne Patienten, die von der Maßnahme leider nicht profitiert haben. Das ist aber die Minderheit.
Mhm. Ich denke, der Leidensdruck ist so hoch bei vielen Patienten, dass sie diesen Versuch, glaube ich, gerne starten würden.
Ja, aber da müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Die Patienten dürfen längere Zeit nicht geraucht haben. Sie müssen eine Mindestgehstrecke im 6-Minuten-Gehtest noch haben.
Mhm.
Sie dürfen keine riesigen Emphysemblasen haben. Das ist auch eine Kontraindikation, weil die Gefahr besteht, dass die platzen und die Patienten einen Pneumothorax, also einen Lungenkollaps, erleiden.
Mhm. Herr Braun, wir haben ganz viel geredet, viel mehr als ich dachte ursprünglich. Ich versuche das nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Also Asthma und COPD sind zwei unterschiedliche Krankheitsbilder. Beim Asthma verengen sich die Bronchien oft durch äußere Reize, also auch allergisch bedingt, anfallsartig. Abhilfe schaffen entsprechende inhalative Medikamente. Und dann Notfallsprays auch, was man als Asthmaspray kennt. Bei der COPD ist die Verengung der Bronchien chronisch. Das Gewebe wird umgebaut, die Lunge wird nachhaltig geschädigt. Und man versucht bei der COPD eben diese Exazerbation, das heißt diese akuten Verschlechterungen zu verringern und die Krankheit im besten Fall konstant zu halten. Das A und O bei der Prävention ist ein Rauchstopp. Also mit dem Rauchen aufzuhören, und die Betroffenen sollten auf einen gesunden Lebensstil, regelmäßige Bewegung und auf die empfohlenen Impfungen achten.
Ja, und zum Beispiel auch Lungensport.
Mhm.
Und bestimmte Reha-Maßnahmen haben einen sehr guten Effekt, der oft die Effekte der medikamentösen Therapie sogar übersteigt.
Mhm. Ja, das war's für heute bei Dispod. Wir haben heute sehr viel gelernt über Asthma und COPD und nehmen mit, dass es viele Möglichkeiten gibt, die Beschwerden zu lindern und dass man auch selber was tun kann, um diese Krankheiten zu vermeiden oder, wenn man selber betroffen ist, die eigene Prognose zu verbessern. Herzlichen Dank an Sie, Herr Braun, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Fragen zur heutigen Sendung können Sie uns gerne schicken an presse@diakonie-sw.de. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten Dispod, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.